Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast, der Podcast für Dividendenrentner und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos und ich betreibe den Finanzblog nurbaresistwahres.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Format auch von mir. Mein Name ist Anton Gneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal D wie Dividende.
Und in der heutigen zweiten Folge unseres Podcasts widmen wir uns dem Themenschwerpunkt Strategie und Titelauswahl. Ja, wenn wir uns mal die Grundstrategien anschauen, die es im Bereich der Wertpapierauswahl gibt, dann ja, laufen die letztendlich auf zwei Möglichkeiten zu. Zum einen eine Konzentrationsstrategie, ja, ich sag mal so der Buffett-Ansatz. Und das zweite ist eine Diversifikationsstrategie. Das nenne ich mal in Anlehnung an denjenigen, der sie, sag mal, akademisch publik gemacht hat, den Markowitz-Ansatz. Und ja, letztendlich bewegen sich Anleger immer im Spannungsfeld zwischen diesen beiden Antipoden. Ja, das heißt Konzentration auf der einen Seite. Das heißt, ich versuche, bestimmte Titel mir rauszusuchen, um damit bestimmte Ziele zu erreichen. In der Regel eben eine bestimmte Rendite zu erzielen, beziehungsweise auch einen Vergleichsindex zu schlagen. Das ist ja auch mal das erklärte Ziel von vielen institutionellen Anlegern, sprich Fonds. Der andere Ansatz, der Markowitz-Ansatz, hierzulande auch, denke ich mal, durch Gerd Kommer und seine Bestseller bekannt, propagiert das Gegenteil. Also möglichst breit diversifizieren, möglichst breit streuen. Ja, nicht nur die Eier oder viele Eier in den Korb packen, sondern auch noch auf verschiedene Körbe aufteilen. Ja, Anton, und da stellt natürlich direkt die Frage, welcher dieser Ansätze liegt dir persönlich denn näher?
Ja, also ich würde das jetzt gar nicht so eindeutig zuordnen können. Ich bin da eher so ein bisschen der Mittelweg. Also ich habe jetzt nicht so den wahnsinnig diversifizierten Ansatz, also dass ich jetzt beispielsweise fast nur in Sammelanlagen investiere, in ETFs, CEFs und was es da nicht noch alles gibt, um da möglichst alles zu kaufen, sondern ich habe da so ein bisschen den Zwischenweg. Also ich habe schon durchaus diverse Titel im Depot, aber habe eben eine Mischung aus Einzeltiteln und aus Sammelanlagen. Das hat einfach so den Hintergrund, dass ich durchaus glaube, dass man durch gezielte Selektion von qualitativ hochwertigen Unternehmen, dass man dadurch eine gute Rendite einfahren kann. Also mein Ziel ist ja nicht, den Markt outzuperformen, aber ich denke, dass man durch gezielte Selektion es schafft, die historische Marktrendite mitzunehmen. Und ich bin aber dann eben doch so demütig, dass ich sage, ich bin jetzt nicht der beste aktive Investor auf der Welt und ich übersehe, weil es einfach ganz menschlich ist, natürlich auch viele Dinge und mische dann eben, um mich breiter aufzustellen, noch dann diverse Sammelanlagen dazu. Das Verhältnis in meinem Depot sind so ungefähr 33%, also ein Drittel Sammelanlagen und zwei Drittel Einzeltitel. Also ich muss sagen, ich beschäftige mich auch sehr gern mit Einzeltiteln, deswegen habe ich dann doch die Einzeltitel relativ hoch gewichtet. Und genau, das ist erstmal so grundlegend meine Aufstellung in der Hinsicht.
Okay, vielleicht als kurzer Hinweis für die noch nicht so wertpapiererfahrenen Zuhörer. Einzeltitel, das sind halt ja einzelne Unternehmen, die oder Organisationen, die börsennotiert sind. Und unter Sammelanlagen verstehen wir eben börsennotierte Fonds oder auch Exchange Traded Funds, ETFs, aber auch spezielle Konstrukte wie beispielsweise Holdinggesellschaften, die ja selber wiederum in eine Vielzahl von Einzeltitel investiert sind, eben genauso wie Fonds, aber eben unter einem anderen Dach beziehungsweise unter einem anderen, sagen wir, juristischen Mantel. Ja, und diese Unterscheidung, ja, die hat sich bei uns ein bisschen eingebürgert, dass wir auf der einen Seite eben die Einzeltitel haben, auf der anderen Seite die Sammelanlagen.
Okay, Luis, und wie handhabst du das im Depot? Also ich denke, wir wissen ja schon, also die, die dich aktiv verfolgen, dass du grundsätzlich einen eher gestreuten Ansatz hast, weil eben häufig Einzelwertrisiken übersehen werden. Aber wie sieht es denn da konkret bei dir aus? Also wie würdest du denn da die Gewichtungen beziffern, wenn du das so jetzt aus dem Stegreif kannst?
Ja, ich habe es tatsächlich mit der Markowitz-Variante eher, das heißt also wirklich mit dem breit gestreuten Ansatz. Und die Begründung ist auch erstmal ja, relativ einfach und vermutlich auch einleuchtend. Wenn ich ohnehin als Einkommensinvestor unterwegs bin, was ja bei mir der Fall ist, das heißt, mir geht es ja noch nicht mal auch um irgendeinen Index, mir geht es gar nicht darum, eine bestimmte Kursrendite zu erzielen, also einen, ja, ich sage mal, also Buchgewinn in Anlehnung an meinen entsprechenden Buchtitel, sondern ein bestimmtes Ertragsniveau, also ein Einkommensniveau zu erzielen, dann ist es ja ohne Zweifel vorteilhaft, dies auf möglichst viele Quellen zu stützen. Das heißt, ich persönlich halte eine Konzentrations- oder Strategie oder einen konzentrierten Ansatz im Fall von Einkommensinvestoren eindeutig für kontraproduktiv, gerade weil ich ja keine Kursbenchmark schlagen will, wie jetzt etwa ein Dow Jones oder DAX, ja, sondern weil zur Sicherung eines Einkommensniveaus es für mich immer vorteilhaft ist, mich auf ganz, ganz, ganz viele Einkommensquellen zu stützen. Und daher verfolge ich persönlich eine sehr breit diversifizierte Strategie. Ich habe es auch tatsächlich mal ermittelt, dass sich mein Depot insgesamt auf, ja, ich glaube, 2.500 Titel, Einzeltitel stützt, die über die verschiedenen Sammelanlagen, in die ich investiert bin, ja, gestreut ist.
Und wann ist dann so die Situation, dass du sagst, hier möchtest du dich mit einer Einzelposition engagieren? Und wo würdest du eher sagen, was sind so die Bereiche, die deckst du eher breit ab? Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel geben?
Ja, mein Anspruch bei meinem persönlichen Depot ist es ja auch tatsächlich, alle Instrumente im Bereich der Hochdividendenwerte möglichst abzudecken. Ja, das heißt natürlich auch, dass da ist die ein oder andere Nische mit dabei. Und für diese Nischen gibt es teilweise, gibt es entweder keine Sammelanlagen oder keine, die mich wirklich überzeugen. Das heißt, da ist dann die Einzeltitelauswahl zum Beispiel des Managements nicht so nach meinem Geschmack oder es sind wirklich, oder da ist innerhalb des Sektors ohnehin keine große artige Streuung möglich. Und in solchen Fällen weiche ich dann tatsächlich gerne auf Einzeltitel aus. Und ein klassisches Beispiel dafür, das sind halt die Royalty Trusts. Ja, wer die Anlageklasse nicht kennt, Royalty Trusts, die verwerten oder sind Unternehmen, die verwerten Markenrechte, Namensrechte, Lizenzen. Beispielsweise kann das sein, können das sein Franchisegeber, das ist im Gastronomiebereich eben oft der Fall, können aber auch sein im Rohstoffbereich Unternehmen, die Minen oder also Schürfrechte oder Bohrrechte für Ölquellen oder Gasfelder verpachten. Und diese Einnahmen, die daraus erzielen, aus dieser Vermietung, die nennt man eben im Englischen Royalties. Und das ist tatsächlich eine Nische in der Nische, wenn man so will. Und da gibt es meines Erachtens keine adäquaten Sammelanlagen, also keine Fonds oder Holdinggesellschaften. Ich habe da zwar auf dem Blog vor einiger Zeit mal eine vorgestellt, die ist aber selber halt sehr wenig gestreut und daher präferiere ich seit vielen Jahren einen Einzelwert in dem Bereich, das ist der Boston Pizza Royalties Income Fund oder Income Trust und das ist eine in Kanada weit verbreitete Pizzeria-Kette und dieser Trust, der verwaltet dann eben die Franchise-Lizenzen, Franchise-Rechte und die daraus erzielten Einnahmen werden ausgeschüttet. Und das ist eben so ein klassisches Beispiel, wo ich auf Einzelwerte statt Sammelanlagen setze. Das ist aber tendenziell die Ausnahme.
Okay, gut. Ich denke, das war jetzt gut verständlich. Also du versuchst tendenziell Einzelwerte zu umgehen, wenn es dafür adäquate Sammelanlagen gibt für diesen Bereich. Was sind denn bei Einzeltiteln so die Kriterien, nach denen du die dann aussuchst? Also hast du da irgendwelche Sachen, auf die du ganz genau schaust, beispielsweise Marktkapitalisierung oder auch die Ausschüttungsrendite?
Ja, ich meine, da knüpfen wir ja an den Punkt an, den wir ja letztes Mal schon in der Folge 1 erörtert hatten. Das heißt, was macht denn für uns dann überhaupt so einen Hochdividendenwert aus? Und da gilt natürlich bei mir auch, ja, eine bestimmte Mindestausschüttungsrendite, hier bin ich wieder bei den bekannten 5%, soll schon sein, ebenso eine unterjährige Ausschüttung. Und dann, ja, kommt es jetzt so ein bisschen darauf an, mein, sag mal, Weltportfolio setzt sich ja zusammen aus Unterportfolios und je nach Kategorie habe ich da so ein bisschen andere Kriterien. Ja, die sind im Defensivportfolio ein bisschen anders als im Offensivportfolio. Und beim Reitportfolio und Aristokratenportfolio habe ich dann auch wieder einige abweichende Kriterien. Aber generell ist natürlich eine Mindestausschüttungsrendite und eine unterjährig gezahlte Dividende sind so meine beiden Hauptkriterien. Und in der Regel achte ich dann auch noch auf eine gewisse Kapitalstruktur, also gewisses Mindestmaß an Eigenkapital. Und natürlich bei Einzelwerten auch ein Geschäftsmodell, was irgendwie für mich nachvollziehbar ist.
Ja. Und hast du da auch so, ist das dann so, dass du da auch rangehst und dir so die Vergangenheit der Ausschüttungen von einzelnen Unternehmen anschaust? Also ist dir das besonders wichtig, dass beispielsweise auch in Krisen, wie beispielsweise der Finanzkrise, dass da relativ konstant gezahlt wurde? Oder bist du dann auch so, dass du dann auch damit zufrieden bist, wenn da überhaupt was kommt? Also ich meine, wenn du einen einkommensorientierten Ansatz verfolgst, dann ist es natürlich schon erstrebenswert, dass das eigentlich konstante Cashflows sind. Wie siehst du das?
Ja, das ist natürlich fraglos anzustreben. Die Herausforderung dabei ist natürlich, dass ich das schwer beeinflussen kann. Und je nach Geschäftsmodell ist es auch schlichtweg ja nicht möglich, einen Cashflow wirklich konstant zu halten. Oder das schaffen halt dann nur eine Handvoll Unternehmen. Und da kann man natürlich auch wieder spekulieren, ist das jetzt eine Folge eines wirklich herausragenden Managements? Wie viel Glück ist da im Spiel? Ist das in der nächsten Krise genauso? Von daher, da gehe ich ein bisschen differenziert dran. Also ich schaue mir schon, wenn ich halt bestimmte Unternehmen betrachte oder auch meinetwegen, das können ja auch durchaus Sammelanlagen sein, wie eben Fonds oder ETFs, die in einen bestimmten Sektor investieren. Ja, nehmen wir beispielsweise den Energiesektor. Da kann ich natürlich nicht erwarten, dass wenn der Energiesektor zum Beispiel im Zuge des Rohstoffpreisverfalls jetzt hier vor einem Jahr, so 2014 bis 2016, auch mit in die Knie gegangen ist, dass da wirklich durch die Bank weg die Ausschüttungen stabil gehalten werden können. Ja, das heißt, da muss ich, oder dann ist es auch ein Stück weit normal, dass auch ein gut geführtes Unternehmen da vielleicht die Dividende kürzt. Ja, ganz zu schweigen bei so einem Extremereignis wie der Finanzkrise. Ja, und da muss man sich halt schon angucken, okay, was war der Grund für beispielsweise Dividendenkürzungen? Konnte das wieder dann später aufgeholt werden oder nicht? Wenn nein, warum? Also das sehe ich nicht so ganz dogmatisch, außer natürlich im Aristokratendepot. Das heißt, hier habe ich gezielt in Werte investiert, die seit mindestens 10 Jahren die Dividende nicht gesenkt haben. Und der Zeitraum war extra so gewählt, dass wir mit in die Finanzkrise reinreicht, als ich die Titel zusammengestellt habe, um eben hier, sage ich mal, wirklich diese Belastungsprobe mitzuhaben. Ja, aber auch so ein Aristokratendepot kann ja auch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es Situationen geben kann, wo auch so ein Aristokrat dann irgendwann mal die Puste ausgeht und die Serie bricht. Ich glaube, also auch wenn es jetzt kein Dividendenaristokrat war, aber so General Electric war ja auch so ein Beispiel, wie auch so eine alte Lady dann doch mal stolpern kann.
Ja, das stimmt. Das hatten ja auch viele extra wegen der Dividende gekauft, ne? Das habe ich ja auch noch, habe ich auch schon viele gesehen, die das dann jetzt so ein bisschen als Eine Depotleiche würde ich es jetzt noch nicht nennen, aber die sind halt auch schon ziemlich rot im Depot hatten und die zahlen ja jetzt meines Wissens nach nur noch so eine, ja, ich weiß nicht ganz, wie ich es nennen soll, Alibi-Dividende. Und aber meiner Meinung nach ist ja eigentlich auch trotz des einkommensorientierten Ansatzes, kann es ja trotzdem auch ein Zeichen von Qualität beim Management sein, wenn man sich eingestehen kann, dass man die Erwartungen nicht erfüllt und wenn man dann einfach mal die Zahlungen drosselt, weil es gibt ja dann auch diverse Unternehmen, die wollen dann auch aufgrund von Druck von institutionellen Anlegern, die wollen dann auf Teufel komm raus ausschütten, die zahlen dann halt aus den Reserven und irgendwann sind es dann halt auch nur noch Schulden in manchen Fällen. Also ich finde es, man muss halt auch immer so ein bisschen abwägen als Management, was kann ich nachhaltig ausschütten und dabei sollte man eben bleiben. Und wie du es schon gesagt hast, wenn eben die Rohstoffpreise fallen, dann kann das vielleicht ein Unternehmen wie Royal Dutch Shell durchhalten oder auch eine ExxonMobil. Aber Unternehmen, die die meisten Erträge ausschütten, dementsprechend auch keine Rücklagen haben, da ist es dann eigentlich nur selbstverständlich, dass die dann auch mal irgendwann das Ganze drosseln.
Ja, das stimmt. Und in dem Zusammenhang fällt mir auch noch ein Punkt ein, der ja auch öfter kontrovers diskutiert wird. Das ist so dieses zumindest temporäre Ausschütten aus der Substanz. Ja, und was ist damit gemeint? Ja, es gibt ja durchaus das eine oder andere Unternehmen, die schütten mal mehr aus, als sie eigentlich in dem Jahr an Cashflow erwirtschaftet haben. Und da kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen, ja. So eine Ausschüttungsquote von über 100%, das möchte man nicht. Da muss ich sagen, das sehe ich persönlich zum Beispiel auch nicht ganz so dogmatisch, weil es ja durchaus viele zyklische Geschäftsmodelle gibt. Und wenn ich da ein, sag ich mal, vorausschauendes Management habe, was auf der einen Seite versucht, dem Wunsch eines Einkommensinvestors nach einer konstanten Ausschüttung entgegenzukommen und das Ganze, sag ich mal, zu versöhnen mit dem zyklischen Auf und Ab des Geschäfts, dann finde ich es auch mal in Ordnung, wenn es mal ein, zwei Jahre gibt, wo aus Rücklagen Schrägstrich aus der Substanz ausgeschüttet wird, wenn das natürlich entweder vorher angespart oder nachher dann aufgeholt wurde. Also ist zumindest meine Einstellung. Ich weiß gar nicht, wie handhabst du das denn bei solchen Fällen?
Ja, also es gibt ja auch in Deutschland so ein paar Dividendenwerte, die das schon bewiesen haben, dass die das hinbekommen. Also ich würde jetzt hier mal ganz ohne Empfehlung eine BASF nennen, was ja doch ein relativ zyklisches Unternehmen ist, haben meines Wissens nach so etwa 5% Dividende aktuell, also auch recht attraktiv. Und die sind tatsächlich, das ist tatsächlich eins der deutschen Unternehmen, was somit die beste Dividendenhistorie hat. Und die machen das eben, dass die halt Rücklagen bilden in guten Zeiten, aber dass die eben auch, wenn die damit rechnen, dass sich eben gewisse Einmaleffekte wieder ausgleichen in der Zukunft, dann zahlen die auch schon mal aus der Substanz aus. Die haben jetzt, glaube ich, sogar 2000, fürs Geschäftsjahr 2018 die Dividende sogar angehoben, obwohl das Geschäftsjahr teilweise ja sehr problematisch war wegen Trockenheit. Der Rheinstand war niedrig, da musste man dann teilweise die Sachen eben per LKW verfrachten. Das war natürlich unschön, aber das sind halt Wetter- bzw. klimabedingte Einzeleffekte und in solchen Fällen kann man dann, wenn man sich das leisten kann, da finde ich es nicht verwerflich, wenn dann mal aus der Substanz gezahlt wird. Und ein anderes Beispiel wäre auch die Münchner Rück. Die ist auch einer der verlässlichsten deutschen Dividendenzahler. Und die haben bei den Versicherungen bzw. bei den Rückversicherungen ist es ja so, dass die häufig keine Schadensfälle haben. Also häufig kommen einfach nur die Prämien rein. Und dann gibt es eben auch mal Jahre, wo dann mal, weiß nicht, großer Hurrikan, großes Erdbeben. Und dann wird es halt mal richtig teuer. Und dann hast du halt mal in ein, zwei Jahren richtig rote Zahlen. Aber wenn du eben in den Jahren davor wenig Ausgaben hattest, kannst du eben auch solche Jahre ausgleichen und noch zwar nicht innerhalb des Jahresergebnisses die Ausschüttungen decken, aber insgesamt von dem, was über die Jahre reinkommt und von dem, was über die Jahre ausgeschüttet wird, kann das eben immer noch nachhaltig sein. Und ich finde, das ist wirklich, das ist ein Zeichen von Qualität, wenn man da ein Management hat, was da vorausschauend arbeitet und was eben auch wirklich den Shareholder Value, wie man es so nennt, auch möglichst konstant halten will.
Ja, also im Prinzip das, was der Keynes seinerzeit, der Wirtschaftswissenschaftler, für die Politik gefordert hat, was aber aus naheliegenden Gründen Politiker ja selten schaffen. Das heißt, in guten Zeiten das zurückzulegen, was dann in schlechten Zeiten aufgebraucht werden kann. Ja,
ja, ich glaube, das ist ja auch mittlerweile so ein bisschen widerlegt, der Keynesianismus. Ich meine, wir wollen jetzt auch, denke ich, nicht zu politisch werden, aber theoretisch müsste man ja die, so ein Steuergeschenk, wie es beispielsweise der Trump gemacht hat, was ja auch für uns Aktionäre recht relevant ist, aber das ist ja eigentlich eine sehr prozyklische fiskalische Maßnahme. Aber ja, also das ist natürlich eine schwere Sache bei den Unternehmen, bei der Politik, und da gilt es eben, gut bei der Selektion zu sein, aber natürlich auch ein bisschen Glück zu haben. Und wenn man auf beides jetzt nicht so stark setzt, dann kann man natürlich einfach, um auch wieder ein bisschen zum Einstieg zu kommen, einfach auf die Sammelanlagen zurückgreifen, und dann umgeht man das so ein bisschen und reduziert natürlich auch die Risiken.
Ja, ein Mittel, was ich dazu anwende, ist ja durchaus auch, dass ich mir bewusst angucke, wie bin ich branchenmäßig und regional strukturiert. Also beispielsweise schaue ich schon, welcher Anteil vom Wertpapierdepot ist in Standardwerte oder und Nebenwerte investiert, welcher in Industrieländern, welcher in Schwellenländern. Wie ist die regionale Verteilung, also Anteil USA, Anteil Europa, Anteil Asien? Wie handhabst du das denn? Hast du da so eine Zielstruktur, oder wie gehst du da vor, wenn du sagst, du bist ja da so ein bisschen im Aufbau? Was ist denn dann so dein Ziel, was diese Aspekte angeht?
Du meinst jetzt in Bezug auf die geografische Diversifikation?
Ja, genau. Und geografisch und natürlich auch Branchen, weil ich nehme an, auch du bist ja nicht du bist ja nicht ausschließlich Immobilienaktien oder sprich REITs oder ausschließlich Infrastrukturunternehmen, die ins Depot legen.
Ja, also grundsätzlich, ich versuche mich mit Einzelwerten so gut wie möglich über Branchen zu diversifizieren. Bei Einzelwerten arbeite ich aber tatsächlich meistens nur mit US-Aktien, britischen Aktien und deutschen Aktien. Also das sind die einzelnen Länder, wo ich tatsächlich Einzelwerte halte. Und das versuche ich auch möglichst dann breit zu machen, über das gesamte Spektrum der Branchen. Also das ist ganz breit gestreut von Finanzdienstleistern über Telekommunikationsunternehmen, Rohstoffunternehmen, wie du schon gesagt hast, auch die REITs. Und da arbeite ich mit Einzelwerten aus diesen drei Ländern, Deutschland, Großbritannien und USA, wobei ich natürlich sagen muss, ich bin sehr US-lastig beziehungsweise auch US-Dollar-lastig investiert, und also bei den Einzelwerten vor allem. Und alles Weitere versuche ich dann, also die anderen Länder, die anderen Währungsräume, die versuche ich dann tatsächlich hauptsächlich über Sammelanlagen abzudecken, sprich börsennotierte Fonds. Ich persönlich kann ja nicht die außereuropäischen ETFs handeln. Also ich kann ja nur UCITS-ETFs und US-amerikanische börsennotierte Fonds handeln. Und mit denen versuche ich dann auch beispielsweise die Emerging Markets abzudecken. Und ja, also allgemein alles, was so außerhalb meiner drei Hauptländer ist.
Okay, das heißt also aber schon, dass eben auch einen diversifizierten Ansatz verfolgst und wie ich ja jetzt feststellen muss, gar nicht so unterschiedlich zu dem Ziel, das ich dann verfolge. Also letztendlich ein Komma-Ansatz, ja, also eine Aufteilung der vorhandenen Mittel auf verschiedene Länder, Regionen, Währungsräume und Branchen. Und das Ganze aber zu versöhnen eben, was heißt zu versöhnen, aber zu kombinieren mit einem ausschüttungsorientierten Ansatz.
Genau. Das Ganze mit der Kombination mit dem einkommensorientierten Ansatz. Und ja, ich habe einfach das Gefühl, ich kann mit Einzelwerten grundsätzlich eine gute Diversifikation erreichen. Ich bin auch der Meinung, dass ich auch, wenn es da nicht ein paar Hindernisse gäbe, könnte ich auch nur mit Einzelwerten arbeiten. Das würde mir, denke ich, auch Spaß machen. Aber das erhöht dann eben die Ordergebühren massiv. Das erhöht den gesamten Verwaltungsaufwand enorm. Und da muss man sich natürlich auch immer so überlegen. Klar, ein aktiver börsennotierter Fonds, der hat schon recht ordentliche Gebühren. Ein ETF hat weniger, hat aber auch Gebühren. Und dann muss man sich auch immer überlegen, was ist einem diese Arbeit, diese Dienstleistung, die dort verrichtet wird, was ist einem das wert? Und wenn man der Meinung ist, man kann das besser und man hat dafür auch die zeitlichen und monetären Ressourcen, dann kann man da vielleicht drauf verzichten. Aber ich sehe es auch ein bisschen in gewisser Weise auch als Dienstleistung, mich dann auch mal auf so einen börsennotierten Fonds zu verlassen, dass der für mich einen gewissen Sektor gut abdeckt. Ich meine, das sind ja auch sehr versierte Personen dort, die sich sehr gut in ihren Bereichen auskennen. Also das ist schon auch in gewisser Weise dann, dass man sich ein bisschen auf das Management dort verlässt.
Ja gut, ich sehe die Gebühren auch immer ein Stück weit eben als Preis für eine Maximalstreuung, ja, die, wo ich auch sagen muss, wo ich dann ein Stück weit zu faul wäre, diese Streuung selber über Einzelwerte abzubilden.
Ja, das soll ja auch irgendwie, wie man es so schön nennt, das passive Einkommen sein und nicht, dass man dann hier zu Hause selbst den Fondsmanager spielen muss und den ganzen Tag nur noch Geschäftsberichte liest. Das will man ja am Ende auch nicht, ne? Und wenn man alles mit Einzelwerten abdecken würde, das wäre halt schon wirklich ein enormer Aufwand. Ich weiß es jetzt beispielsweise beim Christian W. Röhl, dass der über 100, ich glaube sogar 150 Einzeltitel hält und das auch alles in Eigenregie macht. Aber ich würde mal sagen, es ist ein Einzelfall, dass das jemand so alles managen kann. Und ja, es ist halt wirklich ein Preis für eine Dienstleistung, ein Preis für eine gute Diversifikation.
Wenn wir schon bei der Anzahl der Positionen im Depot sind, wie viele hast du denn bei dir im Depot momentan?
Also mein Depot ist ja noch gar nicht so absolut fertig. Ich bin da immer noch so ein bisschen beim Rumprobieren. Ich versuche natürlich so ein bisschen das Optimum zu erreichen, aber es ist ja auch alles so ein bisschen so ein Prozess. Ich meine, man lernt jeden Tag dazu, man liest jeden Tag irgendwas und kriegt da neue Ideen. Aber da muss man natürlich auch immer gucken, dass man da nicht zu euphorisch immer wird, dass man nur, weil man jetzt denkt, das ist cool, das Unternehmen, jetzt verkaufe ich ein anderes und hau das in mein Depot. Also ich versuche das langsam anzugehen und mir dann langsam mein komplettes Depot zusammenzustellen. Aktuell sind es bei mir so auf jeden Fall über 20 Werte. Ich strebe am Ende tatsächlich etwa 30 Werte an, von denen dann 10 Sammelanlagen sein sollen und der Rest Einzeltitel.
Ja, okay. Ja, das ist ja schon mal eine beachtliche Zahl. Da kann man schon, denke ich, mit arbeiten im Sinne einer doch erheblichen Diversifikation. Ich habe das mal für mich selber für die heutige Folge auch ausgewertet. Ich hatte ja gesagt, 4 Depots, die zusammen mein Weltportfolio à la Komma abbilden. Und ich habe insgesamt 50 Titel. Ich habe das jüngst noch ein bisschen aufgestockt, um das halbe 100 voll zu bekommen. Und das verteilt sich eben auf die 4 Depots. Ich habe auch nochmal nachgeguckt. Ich bilde damit ziemlich genau 2000, etwas über 2000 Einzeltitel ab durch die hohe Zahl an Sammelanlagen. Insofern muss ich die Zahl von vorhin noch korrigieren. Es sind nicht 2500, sondern knapp über 2000. Und ich habe auch nochmal parallel dazu geguckt, wie die Allokation ist. Also das ist auch USA-lastig, dann aber auch global, beziehungsweise Kanada, Australien sind so die weiteren Top-Positionen. Und die Masse machen Standardwerte aus. Die halten sich dann mit den Reiz ein Stück weit die Waage und mit defensiven Positionen und Nebenwerte, Schwellenländer, Rohstoffe und ja, so Zwitter, wie zum Beispiel Wandelanleihen, die sind als kleine Beimischung dabei. Und bei den Währungen dominiert halt auch der US-Dollar deutlich, dann eben vor dem kanadischen Dollar, australischen Dollar und dem britischen Pfund.
Okay, da bist du ja schon mal ein bisschen breiter aufgestellt als ich. Ich denke, ich werde da mir in den nächsten Monaten bzw. Jahren mich da auch noch ein bisschen besser aufstellen, auch so vielleicht ein bisschen im pazifischen, asiatischen Raum. Da habe ich aktuell tatsächlich noch nicht so viel. Auch gerade wenn ich so viel über China lese, muss ich sagen, da bekomme ich auch nicht so richtig Lust, da zu investieren. Aber ich hätte auch noch mal eine Frage zu deinem Depot. Also es gibt ja durchaus Unternehmen, die per Gesetz von den Steuern auf Unternehmensebene befreit sind. Hast du da ungefähr eine grobe Zahl, ungefähr einen Richtwert, wie hoch da dein Anteil an solchen Investments im Depot ist? Also das sind ja beispielsweise die REITs, die Master Limited Partnerships, beziehungsweise die Sonderform der börsennotierten Fonds, also die BDCs. Die sind ja alle von der Steuer auf Unternehmensebene befreit. Und ich meine, klar, die haben ja einen klaren Vorteil, klaren Liquiditätsvorsprung. Auch wie hoch gewichtest du solche Investments?
Ja, die sind jetzt natürlich nicht gezielt ausgesucht. Also ich habe jetzt keine Kategorie steuerbevorteilte Investments auf Unternehmensebene. Aber das ergibt sich natürlich, weil ich ja eingangs gesagt hatte, ich versuche alle Kategorien, die ich ja so im Buch auch präsentiert habe, abzudecken. Und ein Großteil von denen ist natürlich auf Unternehmensebene von der Steuer befreit. Und ich versuche das mal jetzt gerade so überschlägig zusammenzurechnen. Und dann ist das schon im Depot deutlich über 50% der Titel, die zu solchen Instrumenten, zu Hochdividendenwerten gehören, die auf der Ebene des Unternehmens von der Körperschaftssteuer befreit sind.
Ja, das ist natürlich sinnvoll, einfach weil mehr Geld übrig bleibt zum Ausschütten. Das sehen ja auch viele Investoren bzw. Aktionäre von deutschen Unternehmen ja gar nicht. Die sehen halt nur das, was am Ende dann als Dividende ausgeschüttet wird, aber die sehen halt, beziehungsweise das, was dann bei ihnen abgezogen wird als Steuer, aber die sehen ja eigentlich gar nicht, dass das eine Doppelbesteuerung ist, die, wenn man es zusammenrechnet, schon auch gerade in Deutschland relativ hoch ist.
Ja, genau. Ne? Also das ist ja in Deutschland beträgt die Körperschaftssteuer 15% und noch, dann kommt noch die Gewerbesteuer dazu, ist ja so eine deutsche Spezialität. Die beträgt auch je nach Sitz des Unternehmens, weil es eine kommunale Steuer ist, auch so Pi mal Daumen 15%. Das heißt, da bin ich bei einer Gesamtsteuerbelastung von 30%. Und ob ich jetzt 30% Steuern insgesamt auf meinen Gewinn bezahle oder eben null und aus der jeweiligen Summe dann Ausschüttung tätige, das macht sich schon bemerkbar. Wobei aber zum Beispiel, das vermutet man ja auch gar nicht, Australien eine Körperschaftssteuer auch hat, die insgesamt 30% beträgt. Das heißt, hier von jedem australischen Dollar Gewinn müssen australische Unternehmen 30 Cent an den Fiskus abführen. Und das ist auch einer der Gründe, warum es dort zum Beispiel mit den Staple Securities auch bestimmte Sonderformen und bestimmte Instrumente gibt, die eben diese Steuerbelastung auf Unternehmensebene minimieren.
Ja, ich denke, das ist ja auch so ein bisschen eine Nische in der Nische. Ich denke, da können wir auch nochmal eine Sonderfolge drüber machen oder das nochmal explizit besprechen, was es so in den einzelnen Ländern für besondere Hochdividenden-Vehikel gibt. Das werden wir, denke ich, nochmal genauer unter die Lupe nehmen.
Allein die Thematik ist auf jeden Fall mal eine Folge wert, ohne Zweifel.
Gut, Luis, hast du dann jetzt noch Fragen? Ansonsten könnten wir ja zu den Hochdividendenwerten des Monats kommen.
Das ist eine hervorragende Idee. Ich denke, dann gehen wir zu dieser Rubrik über.
Willst du mal mit deinem Hochdividendenwert des Monats anfangen, den du uns heute mitgebracht hast?
Ja, sehr gerne. Und als langjähriger Zigarettenraucher, das mache ich allerdings jetzt seit vielen Jahren nicht mehr, hin und wieder mal eine gute Zigarre. Im Depot bin ich dem Tabak allerdings weiter treu geblieben, bin auch selber dort investiert. Daher Achtung, Interessenskonflikt. Bringe ich heute mit die British American Tobacco, die BAT, der zweitgrößte Tabakproduzent bzw. Händler der Welt. Auch über 100 Jahre alt, wurde 1902 gegründet und hat über 200 Marken im Bestand. Und ja, die wahrscheinlich bekanntesten sind Gauloises und Lucky Strike. Ja, bieten aber auch Zigarren an, Pfeifentabak, Schnupftabak, mittlerweile auch E-Zigaretten. Und was vielleicht das Besondere an diesem Unternehmen ist, ist, dass es sich hierbei um einen lupenreinen Hochdividenden-Aristokrat handelt. Denn die Ausschüttungsrendite beträgt satte 7% in etwa. Dabei schüttet das Unternehmen etwa 70% des Gewinnes zuletzt aus. Die Auszahlungen erfolgen halbjährlich, was ja auch meiner persönlichen Präferenz entgegenkommt. Und vor allem, und das ist doch auch was ganz Besonderes, die Dividende wird mittlerweile seit über 35 Jahren mindestens konstant gehalten. Meist wurde sie sogar erhöht, selbst auf dem Höhepunkt der Weltfinanzkrise. Auch da wurde anscheinend weltweit kräftig geraucht. Vielleicht auch als kleine Gegenbewegung, kleine Kompensation, ich weiß es nicht. Und ja, handelbar ist das britische Unternehmen über die London Stock Exchange, dort über das Kürzel BATS, beziehungsweise die internationale Wertpapiernummer, Kennnummer GB für Great Britain 000. 287-5804. Ja, vielleicht noch, klar hat man zwei Risiken bei Tabakunternehmen generell, beziehungsweise bei British American Tobacco im Speziellen. Natürlich habe ich hier das politische Risiko, Verbote, Handelsbeschränkungen, Besteuerung. Ist natürlich das eine Risiko, dem ich mich damit aussetze. Das ist klar. Das andere ist natürlich das unternehmerische Risiko. BAT hat eine ja doch ja, Verschuldung, die ist zumindest nicht mehr mäßig. Die ist jetzt auch nicht besonders hoch. Aber eben da bewegen wir uns mit einer Fremdkapitalquote von 57%. Ist jetzt auch nicht mehr ganz konservativ. Ja. Liegt natürlich auch daran an Akquisitionen. Auf der anderen Seite sind dafür die laufenden Kosten relativ niedrig, weil wer sich mal so ein bisschen mit der Tabakproduktion beschäftigt, da ist natürlich die Marge relativ hoch, die Produktion sehr standardisiert. Und aktuell profitiert das Unternehmen generell wie die großen Tabakhersteller der Welt, und es gibt tatsächlich gar nicht so viele, was auch noch ein Vorteil ist, davon, dass die Zahl der Raucher weltweit nach wie vor steigt. Jetzt nicht in USA und Europa, aber woanders eben schon, vor allem eben Asien. Und das ist auch so ein Beispiel, wie ich mit einem Einzelwert dennoch, sage ich mal, zumindest auch über Währungsräume eine Streuung hinbekomme. Denn auch wenn BAT in britischen Pfund notiert ist und in britischen Pfund die Dividende zahlt, die Einnahmen, die BAT erzielt, stammen halt überwiegend nicht aus Großbritannien. Und letztendlich erzielen die ja einen, ja, umsatzbezogen einen Währungskorb und sind dort tatsächlich weltweit gestreut mit einem, ja, entsprechenden Vertriebsnetz und wirklich nur eine Handvoll Konkurrenten. Also ökonomisch gesprochen haben wir hier ein Oligopol im Tabakmarkt, und das macht es dann wiederum interessant. Das zu meinem Hochdividendenwert des Monats.
Okay, Luis. Ja, ich denke, BAT ist auch ein gutes Beispiel für ein schon bereits in sich selbst sehr diversifiziertes Unternehmen. Also geografisch, territorial top diversifiziert. Da will man ja das noch weiter ausbauen, die Emerging Markets beim insgesamten Absatz. Aber man diversifiziert ja auch tatsächlich die politischen Risiken der einzelnen Länder. Aktuell noch ein bisschen problematisch, glaube ich, ist es in den USA. Aber dem will man ja auch ein bisschen entgegenwirken durch diese Expansion. Ich habe trotzdem noch mal eine Frage, Luis. Und zwar findest du das nicht verwerflich, da in so ein Tabakunternehmen zu investieren? Also ich meine, ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch einige Zuhörer interessieren würden, wie da so deine Einstellung zu diesem Stichwort ethischem Investieren ist.
Ja, das ist auch noch mal so ein Thema, dem wir gerne mal eine ganze Folge widmen können. Gerade Tabak halte ich aber von allen, sag ich mal, ethisch unkorrekt Investments in Anführungsstrichen, also allen Branchen, die ja auf der entsprechenden roten Liste der Ethikfonds stehen, eigentlich für unproblematisch. Warum? Jetzt im Gegensatz zu Waffenherstellern, ja, die ja dann vielleicht, ja, wo man sich schon fragt, okay, wenn die vielleicht in Nationen exportieren, die Schindluder mit den Waffen treiben, ist das ja beim Tabak letztendlich eine Angelegenheit, reine Angelegenheit zwischen zwei Parteien, nämlich dem Verkäufer oder Hersteller, ja, dem Produzenten und dem Konsument. Und wenn hier halt erwachsene, mündige Bürger ja, wechselseitig Geld gegen Ware tauschen und die Ware eben verkonsumiert wird, dann ist das ethisch erstmal nicht zu beanstanden, auch wenn natürlich der Suchtfaktor dort hoch ist. Ja, aber da muss man sich schon natürlich fragen, inwieweit es zumindest nicht ethisch verwerflicher ist, in diesen Prozess einzugreifen. Und wenn wir uns mal so prohibitive Gesetze angucken, nehmen wir zum Beispiel die Prohibition mit Alkohol oder bezüglich Alkohol in den USA. In der Zeit, ich glaube, in den 20er bis Anfang der 30er Jahre, ja, was die für fatale Konsequenzen hatte, dadurch, dass eben viel schwarz gebrannt wurde, viele Leute ihre Gesundheit erst recht ruiniert haben und vor allem, da es eben illegal war, letztendlich mafiöse Strukturen hervorgebracht hat, die bis heute Bestand haben, weil die ihre Anschubfinanzierung gewissermaßen dadurch erhalten haben. Stehe ich schon eher auf dem Standpunkt zu sagen, prohibitive Maßnahmen sind eher Mafia-Förderprogramme und führen zu noch mehr Leid und Elend, wie man auch zum Beispiel im Drogenkrieg an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze sieht. Und man kann schon mal die Gegenfrage stellen, mal rein angenommen, dass auch die härteren Drogen, sagen wir mal, in der Apotheke gegen Produktionspreis plus 20% bezogen werden könnten, ob das nicht der Mafia und den entsprechenden Syndikaten so das Wasser abgraben würde, dass der Effekt unterm Strich eher ein positiver ist. Einfach mal in den Raum gestellt.
Ja, da sind wir jetzt natürlich schon auch schon bei dem Punkt des Menschenbildes und wie wollen wir unsere Welt am Ende gestalten, wie viel wollen wir den Menschen selbst zutrauen. Ist ja auch, denke ich, was sehr Politisches. Ich denke da zu dem Thema des ethischen Investierens können wir auf jeden Fall nochmal eine konkrete Einzelfolge machen. Ich denke, das ist auf jeden Fall sinnvoll, auch sehr interessant. Ich würde auch gerne mal deine Meinung noch mal ein bisschen ausführlicher gerne hören. Ich würde dann jetzt trotzdem mal zu meinem Hochdividendenwert des Monats kommen.
Ja, Anton, und ich hoffe, um es ein wenig kürzer zu halten, du hast uns etwas moralisch Einwandfreies mitgebracht.
Ja, Luis, ich habe was deutlich Einwandfreieres mitgebracht. Mein heutiger Hochdividendenwert des Monats, den ich mitgebracht habe, das ist das Unternehmen Gladstone Land. Gladstone Land ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen, was also auch REIT genannt, was in den USA Ackerflächen, landwirtschaftlich nutzbare Flächen akquiriert und dann vermietet. die Akquisition der Ackerflächen löst Gladstone Land über verschiedene Verfahren. Zum einen über das Sale-Leaseback-Verfahren. Das hatte ich ja schon in der letzten Folge mal besprochen, dass zum Beispiel Landwirte, wenn die Geld brauchen, wenn die liquide Mittel brauchen, um zum Beispiel neue Landmaschinen zu kaufen, um neues Saatgut zu kaufen, dann können die das Land, was sich in ihrem Eigentum befindet, an Gladstone Land verkaufen, an den Reit abtreten und dann aber dafür gegen Miete dieses Ackerland weiterhin betreiben. Das ist so die eine Option. Zum anderen kann man aber auch, wenn man komplett da aussteigen möchte, aus diesem landwirtschaftlichen Bereich, kann man das Land einfach so verkaufen an den Reit. Und als drittes gibt es auch noch die Möglichkeit für Landwirte mit relativ schlechter Bonität, also keiner Kreditwürdigkeit, dass die sich das Land, für was sie sich interessieren, von Gladstone Land kaufen lassen. Also Gladstone Land hat relativ guten Zugang zu Krediten, zu liquiden Mitteln. Und dann kauft Gladstone Land dieses Stück Land für den Landwirt und vermietet es dann quasi an den. Auf den landwirtschaftlichen Flächen werden hauptsächlich gesunde Sachen angebaut, also auch so ein bisschen der Gegensatz zu British American Tobacco. Da wird nicht Tabak angebaut, sondern da wird Obst, Gemüse und Nüsse, also hauptsächlich frische Sachen angebaut. Davon profitieren natürlich auch die Betreiber, weil die relativ geringe Lagerkosten haben und dem geschuldet, dass man die frischen Sachen schnell in die Märkte bringen muss, ist man natürlich auch mit den Feldern in der Nähe von Metropolen in den USA, angesiedelt. Für beide eine lukrative Sache. Es ist auch grundsätzlich ein Markt mit viel Potenzial. Die Nachfrage, die ist eigentlich auch sehr unzyklisch nach Nahrungsmitteln. Genau, also das ist ja auch so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt bereits. Ich meine, man kann ganz tolle und gut finanzierte Immobilien haben. Aber wenn der Mieter nicht zahlt, dann haben natürlich alle wenig davon. Dieses Risiko sehe ich bei Gladstone Land als relativ gering an. Also eben aufgrund dieser relativ unzyklischen Nachfrage von Lebensmitteln. Der Reit Gladstone Land ist tatsächlich noch relativ klein, weil er auch noch so ein bisschen expandiert. Das ist immer noch in der Phase des Aufkaufs von Ackerflächen. Aktuell ist die Marktkapitalisierung gut 200 Millionen und wenn man in Gladstone Land investieren möchte, kann man das über zwei verschiedene Sachen machen. Zum einen über die Common Share, also über die normale Aktie, und zum anderen über eine Preferred Share. Die Preferred Shares haben natürlich auch in diesem Fall den Vorteil, dass die aktuelle Ausschüttungsrendite relativ hoch ist. Mit gut 6% im Vergleich zur normalen Aktie mit nur gut 4%. Beide erhalten ihre Dividenden monatlich. Und natürlich, wir haben einen Renditeunterschied. Und da fragt man sich jetzt natürlich auch, wieso soll ich die normale Aktie nehmen, wenn ich nicht auch die Preferred Share kaufen kann, wenn die auch vorrangig bedient wird. Das ist natürlich eine berechtigte Frage, aber man begrenzt natürlich auch irgendwo seinen möglichen Gewinn nach oben. Also man hat ein ähnliches Risiko wie bei Aktien nach unten. Also natürlich, es wird vorrangig bedient, auch bei Insolvenzen zum Beispiel. Aber prinzipiell hat man das Risiko, 100% zu verlieren. Aber man hat eben, anders als bei Aktien, nach oben eine ganz klar festgelegte maximale Rendite. Und deswegen kann man sich das durchaus überlegen, also abwägen, was man hier interessanter findet. Ich persönlich bin nicht investiert, deswegen kann ich da jetzt auch nichts Genaues dazu jetzt sagen, was ich nehmen würde. Auf jeden Fall, wenn man das Ganze handeln möchte, dann geht das über die New Yorker Börse. Die normale Aktie über das Kürzel LAND, L-A-N-D, also wie Gladstone Land, für die Vorzugsaktie, für die Preferred Share, kann man das Ganze auch über die New York Stock Exchange handeln mit dem Kürzel LAND und noch ein P am Ende, obwohl es die Serie A ist. Genau, das war es jetzt erstmal zu meinem Hochdividendenwert des Monats.
Ja, also diesmal A, bist du dem Reit mal wieder treu geblieben und B, Wir beide waren tatsächlich im landwirtschaftlichen Bereich im weitesten Sinne unterwegs. Ja, liebe Zuhörer, das war's mit dem heutigen Podcast mit der Folge 2. Wie immer die Belehrung, dass der Handel mit Wertpapieren mit Verlustrisiken bis zum Totalausfall verbunden ist und dass die Wertpapiere, die wir hier im Podcast erwähnt haben, keine Empfehlungen sind, sondern der Informationen dienten und zudem durch mögliche Beteiligung unsererseits ein Interessenskonflikt bestehen kann. Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen zu der Folge haben, dann nutzt gern die Kommentarfunktion unter der Podcast-Folge beziehungsweise schreibt uns über unsere Kanäle, kontaktiert uns über unsere Seiten beziehungsweise per E-Mail. Das war's von mir. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Ja, ich übernehme mal das Schlusswort, Luis. Also es hat mir wie immer viel Spaß gemacht. Ich denke, wir haben wieder sehr viele Sachen angesprochen und haben natürlich wieder viele Ideen sammeln können, was potenzielle weitere Folgen angeht. Für Themen, die euch interessieren, natürlich einfach in die Kommentare, entweder unterm Podcast oder auch über die Formulare beim Blog natürlich, aber natürlich auch bei mir beim YouTube-Kanal, da in die Kommentare, da lese ich immer mit. Also einfach Anmerkungen und Feedback da einfach geben. Und ansonsten verabschiede ich mich jetzt erstmal bei euch und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Bis bald.